This is Shock 2.
Hallo, willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Einem Podcast-Special, ein Review-Special zu einem ganz besonderen Spiel. Es ist das Highlight auf der PlayStation 5 in diesem Jahr. Und bei mir in der Leitung ist schon der Mann, der das Spiel für uns schon seit geraumer Zeit gespielt hat. Wir haben das wirklich recht früh bekommen. Vielen Dank an der Stelle an Sony, die uns das sehr früh zur Verfügung gestellt haben. Und diese Woche, ja, noch zu einer Woche, bevor es rauskommt, also sie sind schon sehr zuversichtlich bei Sony, dürfen wir drüber schreiben, dürfen wir drüber reden. Jetzt, wo dieser Podcast da ist, findet ihr auf der Shock 2 Webseite natürlich auch ein schönes Review mit Bildern, mit Informationen und vielleicht auch Dingen, die wir vergessen haben. Ben, hallo.
Servus.
Genau, dass ich dich noch reinhole, ja. Ja, ich versuche da ein bisschen Tempo zu machen. Der Grund ist, gestern habe ich das Redaktionsgewitter aufgenommen, das ihr hoffentlich alle schon gehört habt. Und wahrsten des Wortes, während diesem Redaktionsgewitter, und ich hoffe, ich habe niemanden angesteckt, hat meine Nase zum Rinnen angefangen. Und ja, heute, nächster Tag, also inzwischen habe ich recht hohes Fieber und gerade ein bisschen Schüttelfrost. Aber wir haben gesagt, wir nehmen trotzdem auf, weil es einfach so ein wichtiges Spiel ist, gerade für PlayStation 5 Besitzer, aber ihr werdet es hören, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen und meine Luft ein bisschen kurz, aber ich freue mich, dass der Ben wirklich viel drüber erzählen kann, denn der Ben ist ja ein Rückkehrer und ich meine jetzt gar nicht, dass er Ghost of Tsushima gespielt hat, das hat er natürlich, ja, sondern er kehrt ja auch auf die Insel zurück.
Korrekt, ja.
Du hast ja dieses Jahr, ja, auch hier haben wir einen schönen Podcast, den können wir eh verlinken und auch einen schönen Artikel, auf der Insel, auf Hokkaido, ja, das ist rausgekommen. Ja, das ist die Insel, wo die Kürbisse benamst sind. Also gerne ausbessern, wenn es nicht stimmt, aber
nein, stimmt, ja.
Klingt zumindest, ja. Ich habe sogar diese Woche in Hokkaido gegessen, also es ist wirklich sehr schmackhaft. Hat aber damals noch anders geheißen, nämlich Ezo. Mhm. Und da spielt das Ganze, also es ist nicht benamst nach der Insel.
Nein, tatsächlich nicht. Es ist benamst nach dem Berg, dem Berg Yotai, daher auch Ghost of Yotai. Es ist ein sehr, sehr ikonischer Berg, den selbst einheimische Japaner gerne mal mit dem Mount Fuji verwechseln, weil er auch sehr ähnlich aussieht und halt auch ebenfalls gigantisch da thront.
Aber dann ist er doch nichts Besonderes, oder? Dann ist er doch nichts Besonderes. Gibt es eh zweimal.
Ja.
Könnten wir es ruhig einmal verkaufen oder so, würden uns das Budget von Japan ein bisschen sanieren.
Ja.
Spaß beiseite. Ich glaube, viele wollen einfach wissen, wie gut ist das Spiel, macht Spaß, welche Unterschiede gibt es im ersten Teil, soll man sich gleich zum Start holen, gibt es auch Bugs, wo man Patches warten soll und. Also sprich, ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Drum, lass uns einfach kurz drüber reden, um was geht es. Also storytechnisch, ohne jetzt groß zu spoilen, also mal das Rahman-Ding und vielleicht so ja ein bisschen Atmosphäre reinholen in den Podcast, um was es da geht.
Ja. Also genau, was kann man sich hier erwarten? Also im Endeffekt ganz weit gegriffen einfach wirklich ein weiteres Ghost of Tsushima. Es ist einfach so, also die Änderungen, ich werde sie dann so nach und nach ein bisschen benamsen, aber halten sich, sagen wir mal, in Grenzen. Das heißt, was bekommt man? Man bekommt ein weiteres Ghost of Tsushima, was eben dort in Hokkaido oder eben der Insel Ezo und rund um Yotai angesiedelt ist. Und zwar spielt das Ganze auch einige Jahrhunderte später, also in der Edo-Ära, in einer ganz anderen Ära tatsächlich, in der auch dann, ja, die ersten sozusagen Kontakte mit der westlichen Welt und Schusswaffen und so weiter ihren Weg nach Japan gefunden haben. Und in dieser Zeit, das ist nämlich auch, also die Insel eben Ezo und wie sie heute heißt Hokkaido, ist ja damals eigentlich noch gar nicht von den Hauptland-Japanern sozusagen besiedelt gewesen, sondern war damals eigentlich noch, hatte dort ihre eigene indigene Bevölkerung, die Ainu. Und das sind dann erst sozusagen nach und nach die Samurai von Hauptland Japan rübergekommen. Also und bevor die rübergekommen sind, sind halt die ersten Leute vor dem Shogunat geflohen, die halt in diesem in diesem perfekt kontrollierten Gebiet keinen Platz mehr gefunden haben, also von Desaführe bis Ronin und so weiter.
Jetzt kann ich mich erinnern, wir haben ja drüber gesprochen, auch wie du dort warst, ja, und ein bisschen über die Geschichte gesprochen. Du hast gesagt, es ist gar nicht so unproblematisch, diese Ära. Ja, also was dort passiert ist, und das ist zwar schon aufgearbeitet, aber trotzdem ist es gar nicht so unproblematisch, diese Story und dieses geschichtliche, ja, diesen geschichtlichen Ausschnitt aus der japanischen Geschichte. Wie hat das Sony geschafft? Ja? Hält man sich da streng an die Historie oder sagt man kann da ein bisschen was dazu erfinden?
Also es ist, man muss sagen, in dem Zusammenhang sind sie eine ganz, also im ersten Teil haben sie sich überraschend akkurat, wenn man sich das so anschaut, eigentlich an die tatsächliche Geschichte der Insel gehalten. Natürlich gab es den ganzen, ja, der eine Samurai, der dann die mongolische Invasion aufhält, Teil davon nicht, aber abseits davon war eigentlich alles relativ dementsprechend. Hier muss man sagen, hat man sich doch sehr viel kreative Freiheit genommen. Also es wird einfach ein komplett neuer Clan erfunden, den es einfach nicht gegeben hat, der Saito-Clan, und der wird komplett in den Vordergrund gestellt. Der ist nämlich auch der sozusagen das Ziel von der Protagonistin, also es ist jetzt eine weibliche Protagonistin namens Atsu. Dementsprechend, sie ist auch kein Samurai, weil es gibt ja keine weiblichen Samurai, und sondern eine, ja, also eine Söldnerin im Grunde. Und ja, die Geschichte dreht sich eben darum, dass der Anführer dieses Clans, der sogenannte Lord Saito, eben ihre Eltern umbringt, weil diese desertiert sind aus seiner Armee und er ihnen dafür die Verantwortung gibt. Das ist ganz am Anfang vom Spiel. Und daraufhin schwört sie eben ewige Rache, wird eine Söldnerin und kehrt dann eben nach Eso zurück, um dort ihre Rache zu üben. Und da muss man eben dazu sagen, dieser ganze Konflikt mit den Ainu und dem Matsumae-Clan existiert in dem Spiel schlicht und ergreifend eigentlich nicht. Okay. Also das haben sie wirklich sehr zurückgeschraubt. Und es gibt Ainu, die sind auch überall, sagen wir mal, am Herumreisen, nehmen aber eher diese typische Rolle von so pazifistischen Händlern und wir nehmen uns hier raus und so weiter.
War in Wirklichkeit ein bisschen anders, ne?
Ja, er war eigentlich komplett anders.
Also an was glaubst du liegt das? Ja, weil liegt das daran, dass das Spiel ist ja von Sucker Punch, also ein Spiel, das nicht aus ein Spielstudio, das nicht aus Japan kommt, sondern aus Seattle in den Vereinigten Staaten. Das ist da beim und wir wissen, dass manche Spiele aus Vereinigten Staaten oder auch aus Europa in Japan, obwohl sie bei uns super gut ankommen, dann aus irgendwelchen Kleinigkeiten überhaupt nicht gut ankommen. Bei Ghost of Tsushima war es komplett anders. Ja, das war am Schluss so, dass sogar der Tourismus-Motor angesprungen ist von dieser Insel und die das auf der Webseite gehabt haben und dann sogar Touren angeboten haben und so, ja. Also sprich genau die Umgekehrte, ja, die Japaner lieben das Spiel. Glaubst du, deswegen haben sie jetzt beim zweiten Mal gesagt, okay, dann können wir uns auch ein bisschen Freiheiten nehmen, ja, und wollen die auch gar nicht verstören mit irgendwelchen zu sehr vielleicht schon vernarbten Konflikten?
Definitiv. Also mit diesem Spiel tritt man nicht nur niemanden auf die Füße, es ist sogar so, dass der Matsumae-Clan, der sozusagen alles sehr Recht und Ordnung und so weiter dafür einsteht, eher als die Guten dargestellt werden. Es werden zwar so ein bisschen Themen aufgegriffen mit, ja, okay, warum jemand etwas dagegen haben könnte. Also es ist jetzt nicht so, als ob die Bösewichte sozusagen einfach nur böse sind, sondern die haben schon ihre Grundlage. Aber es ist, also wenn man es genau nimmt, ja, dann ist die Geschichte von dieser Insel sehr, sehr, sehr gut vergleichbar mit den Amerikanern, also den Engländern, die nach Amerika kommen, und mit den Indianern, und man weiß schon. Und
ja, geht nicht
gut aus. Ja, genau. Und das, was sie in der Geschichte sozusagen jetzt gemacht haben, ist so zu tun, als ob anstatt, dass du halt den Konflikt zwischen den Indianern und den Amerikanern darstellst, hast du einen weiteren bösen Amerikaner. Und ja, also das ist, damit tritt man deswegen niemanden auf die Füße, weil der einzig Böse in der Geschichte hat halt nicht existiert. Ich persönlich finde das ein bisschen schade, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich hätte ihnen da eher gerne ein bisschen mehr Mut zugesprochen, vor allem weil es die Geschichte halt auch ein bisschen sozusagen mit etwas verankert hätte, was viele vielleicht gar nicht gewusst haben, dass sozusagen passiert ist. Also ich meine, Hokkaido im Allgemeinen, genauso wie ursprünglich Tsushima, ist ja nicht in jedermanns Munde, außer halt über die Kürbisse.
Beim Kürbis, ja.
Genau.
Und ja, Tsushima kannte ich vorher nicht, ja. Also ich sag's ganz ehrlich.
Ja, wahrscheinlich.
Irgendwann gesehen auf einer Landkarte oder so, aber nicht jetzt, dass ich da irgendwas so mit verbinde. Ja,
genau.
Das meine ich jetzt, ja.
Und vielen war auch vielleicht gar nicht unbedingt bewusst, dass es eine mongolische Invasion in Japan gab und so weiter. Und das da hat dieses Spiel tatsächlich einen Lehrcharakter auch gehabt, ein bisschen Geschichte unterrichtet. Das ist hier halt gar nicht der Fall. Ja.
Dann lass uns an der Stelle aber jetzt kurz dann doch den Vergleich zu Assassin's Creed Shadows ziehen. Ja. Denn die machen ja genau eigentlich das, da kommt ja dann sogar immer so ein halbes Jahr, Jahr später so ein Museumsmodus, wo du Geschichte lernen kannst mit dem Spiel. Mhm. Ich finde das immer ganz fantastisch. Also das ist wirklich absolut super. Das wird dann da nicht passieren, weil einfach, wenn man da einfach sagt, okay, die Geschichte ist zwar passiert, aber halt ganz anders, dann bräuchte ich das halt auch nicht machen, ja. Lass uns trotzdem vergleichen. Das war ja auch so ein Ding, oh, Assassin's Creed kommt jetzt viel zu spät, weil es ist jetzt Ghost of Yota angekündigt und die räumen mit Ubisoft auf, ja. Du hast beide Spiele gespielt, ja. Mhm. Ich will jetzt gar kein finales auch bei Ghost of, bei Assassin's Creed kommen noch DLCs und Ghost ist noch gar nicht draußen und so weiter. Ich will jetzt gar kein zweistündiges, was ist wo besser, aber so gefühlsmäßig, ja, war es das mit Assassin's Creed oder haben die doch noch Existenzberechtigung nach dem Erscheinen von Ghost of Yotai?
Also, muss ehrlich sagen, Assassin's Creed hat mich Anfang des Jahres ja wirklich sehr positiv überrascht. Also, seit langem hat mich keines mehr so mitgenommen und das liegt einfach daran, dass ich sehr viele Mechaniken auf der einen Seite, finde ich, endlich so hinbekommen haben, vor allem mit Schleichen und so weiter, dass das halt wirklich gut ineinander greift und zum anderen halt einfach die Freiheit, die man in dieser Welt hat und wenn man wirklich durch diese Dörfer durchgeht, dann, also ich war ja auch in so diversen Museen schon in Japan und so weiter und das hat sich halt wirklich angefühlt, wie wenn man durch diese nachgestellten Szenarien durchgeht, nur dass sie halt lebendig sind und das halt wirklich fand ich großartig und diese Punkte, die ich hier angesprochen habe, sind alles 10 eher zu den Schwachstellen von Ghost of Yotai, nämlich sowohl es gab, muss man dazu sagen, ja, Hokkaido ist in der damaligen Zeit jetzt natürlich nicht super dicht besiedelt gewesen, aber es gab viele kleine Dörfer verteilt und so weiter und in dem Spiel ist es, ich weiß nicht, also das hat man irgendwie gefühlt früher sehr viel öfter gemacht, dass halt einfach Dörfer nicht groß sind, sondern du hast halt ein Gebäude irgendwo rumstehen und das ist es dann oder vielleicht einmal drei Gebäude und es ist alles und sie haben auch tatsächlich Orte, also Landmarks, die man sich halt anschaut, Berge und so weiter versetzt buchstäblich, weil es eben nicht die ganze Insel ist, sondern es sind halt nur Abschnitte.
Dass das sein und verziehen.
Also ja, natürlich. Also ist ja alles legitim.
Bei Watch Dogs habe ich das auch immer verziehen. Also ja, ist immer sehr akkurat, aber plötzlich ging es halt nicht. Ja.
Ja. Naja, aber das ist eben so ein Punkt, weil das würde ich bei dem Spiel irgendwie.
Ja, gerne am Berg ist natürlich schon.
Kann man es gar nicht sagen. Ja, also wenn man im Sinne von, klar ist die Karte komprimiert, aber wenn der Berg an einer komplett anderen Stelle auch sozusagen im Verhältnis zu den anderen Sachen steht, damit er halt irgendwie in dem Spiel vorkommen kann, weil sie halt nicht die ganze Insel haben, sondern nur 5 Abschnitte. Ja, das ist dann halt wirklich, also wenn ich jetzt ganz verrückt wäre und einfach sagen würde, ich reise dorthin und erwarte mir, dass ich die Orte dort finde, wo ich sie auf der Karte sehe. Dann
bleib lieber bei der PlayStation 5.
Ja, genau. Nein, also ja, aber...
Lass mich da kurz nachhaken, ja, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und ich verspreche auch, wir werden noch sehr viel Positives über dieses Spiel reden.
Absolut.
Also, es hört vielleicht jemand, der es vorbestellt hat, ja, und es kommt erst in einer Woche und sagt sich, boah, ich freue mich jetzt schon seit 2 Jahren auf das Spiel und der Ben mag es nicht, ja, und ich vertraue dem Ben, weil der ein Japan-Fan ist. Da kommt noch viel, viel Positives, ja?
Ja, absolut.
Was mich wirklich noch interessieren würde, jetzt, weil wir eh schon über Technik gesprochen haben, ja, der erste Teil war auf der PlayStation 4 und vor allem auch auf der PlayStation 4 Pro ein absoluter Burner, ja? Mhm. Also wirklich, das war so ein Spiel, wie es auch bei der PlayStation 2 zum Beispiel God of War war zum Beispiel damals, also wo man einfach gesagt, okay, die haben da noch einiges rausgeholt aus der Konsole. Also wirklich alle, die irgendwann gesagt haben, die PS4 war schon veraltet zum Start, also genau die Spiele, das war cool und die Pro ist da ja wirklich gut ausgereizt worden. Wie sieht's da aus, ja? Das ist ja, das Spiel kommt ja nicht mehr für die PlayStation 4, sondern das kommt jetzt für die PlayStation 5, ist da optimiert, hoffentlich auch für die Pro, ja? Merkt man das? Ist das wirklich jetzt, bläst sich das wieder weg? Also ist das wirklich so, dass da ja ein großer Fortschritt gemacht wird? Eigentlich müsste es sein, weil es ist ja doch einige Jahre her. Also wir haben da ja, es sind nicht stillgestanden, die Engines und auch die Konsole nicht, ja?
Ja, also das Ding ist, im Endeffekt, sie haben ja auch dazwischen die PS5-Version dann von Ghost of Tsushima rausgebracht. Und ich sage jetzt mal, das Spiel war ja damals, wie du eben schon sagst, muss man fast sagen, seiner Zeit voraus. Also es war halt optisch wirklich unfassbar gut. jetzt ist der Schritt, ich will nicht sagen kaum merklich, aber es geht in diese Richtung. Also es schaut immer noch fantastisch aus, aber man sieht tatsächlich ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen wirken an dem Punkt, weil war ja doch damals 2020, jetzt 5 Jahre her und wie gesagt, jetzt ein Assassin's Creed dieses Jahr rausgekommen, was halt optisch auch wirklich Wahnsinn ist, mit dynamischen Wettereffekten und allen möglichen Sachen, aber vor allem, ja, es sind teilweise Felsen und sonstige Sachen, die schauen halt immer noch aus, als ob sie auf einer PS4 sein könnten. Das heißt aber nicht, dass das Spiel nicht eines der schönsten Spiele immer noch ist und jetzt auch der neue Teil eben einer
das der heißt, schönsten Spiele. Das heißt, nur die Generation hat ein Problem.
Ja, es ist, ja.
Nein, also, nochmal,
läuft alles.
Ich will das gar nicht in die falsche Richtung kriegen.
Dazu sagen. Also das war halt anscheinend eher der Fokus, dass wir halt ein flüssiges Spiel haben. Ja.
Und ich will das auch gar nicht in die falsche Richtung kriegen, weil ich habe im Vorgespräch auch mit Ben gesprochen, die Wertung ist ein Traum, die er gibt. Ja. Wir können auch sagen 8,5 von 10, ja, zumindest Stand heute. Weil wir nehmen das, es kann sein, dass sich da noch was ändert, weil das Embargo ist erst in 2 Tagen. Wir nehmen heute am Dienstag am Abend auf, am späteren Abend. Also sprich, da kann sich noch was ändern, weil der Ben spielt noch weiter und vielleicht passiert da noch was, rauf oder runter. Aber ich schätze mal 8,5 von 10 und das ist eine sehr, sehr gute Wertung. Also sprich, ihr braucht keine Angst haben, dass das jetzt irgendwie da ein Verriss wird. Sonst ganz im Gegenteil. Und jetzt lass uns zu den positiven Sachen kommen. Ja. Mhm. Du bist großer Japan-Fan, du bist großer Ghost of-Fan. Anders kann man es gar nicht sagen. Ja. Was hat dich gefesselt in den letzten 2 Wochen?
Ja, also das, was einfach, worin dieses Spiel, muss man sagen, einfach wieder brilliert, ist die gesamte Geschichte und jede einzelne Nebengeschichte, die du auch in diesem Spiel spielst, wo du einfach, die Welt ist kompakt, aber dafür dicht befüllt mit Dingen, die man tun kann, mit abwechslungsreichen Aufgaben, mit spannenden kleinen Nebenquests, die einen irgendwo hinführen und dann immer irgendwas Interessantes für einen rausspringen lassen. Unglaublich gut geschriebenen Dialogen, der ganze Rache-Epos ist einfach, ja, das ist Filmqualität und noch was drauf. Also es ist wirklich, es nützt dieses Medium des Videospiels, um eine unglaublich schöne interaktive Geschichte zu machen und das funktioniert einmal weiterhin einfach großartig. Es ist einfach, ja, es ist das Level von dem vorigen Teil, der ein absolutes Meisterwerk war. Und ja, bei wie vielen Spielen kann man das so sagen? Ich kann sagen, über Assassin's Creed würde ich das bei der Geschichte sicher nicht sagen. Aber genau, also das ist definitiv wieder das Alleinstellungsmerkmal von dieser Geschichte auch. Das zweite ist das Kampfsystem. Das haben sie verändert. Da muss man dazu sagen, es ist, also man hat es ja auch schon ein bisschen vorangekündigt gesehen, also es ist so, dass man jetzt nicht mehr nur ein Samurai-Schwert hat, sondern tatsächlich zu verschiedenen Waffen wechseln kann. Also man kann so eine Odachi, ein riesiges Katana, ein Speer und diese Kettenwaffe und so weiter bekommen. Und diese Waffen ersetzen im Prinzip die Haltungen, die es im vorigen Teil gab. Also im vorigen Teil war es ja so, dass man das Schwert in verschiedenen Haltungen nehmen musste, um gegen unterschiedliche Gegner gut zu kämpfen. Und genauso ist das in dem Teil, nur dass man eben die Waffe wechseln muss.
Ja, ist einfacher wahrscheinlich, oder?
Würde ich jetzt, also ich fand's fast fließender, muss ich ehrlicherweise sagen, die Stellungen zu wechseln.
Wahrscheinlich ist ich stelle mir es eingängiger vor, aber wenn du es beherrschst, ist natürlich das andere viel, viel cooler. Ne?
Ja, genau. Das hat sich halt wirklich angefühlt, wie ich passe mich jetzt darauf an. Ja. In dem Fall musst du halt wirklich die Waffe wegstecken, nimmst die andere Waffe in die Hand, gehst dort an. Dafür spielen die sich natürlich noch viel unterschiedlicher als die Haltungen, weil die Kettenwaffe halt wirklich unfassbar viel Reichweite hat und das Odachi sehr langsam ist, aber dafür halt einfach durch riesige Gegner auch durchschlägt und so weiter. Und das Ganze ist ja unglaublich geil in Szene gesetzt. Und im Allgemeinen hat das Kampfsystem genau denselben Fluss, der einfach so mitreißend ist und gleichzeitig herausfordernd, vor allem wenn man es in ein bisschen höher im Schwierigkeitsgrad dreht, kann man ja alles sogar ziemlich genau einstellen, wie man möchte. Und das ist einfach ein Tanz, wie er in Szene gesetzt ist und trotzdem so unglaublich präzise. Das haben sie ja einfach auch schon im vorigen Teil perfektioniert gehabt. Das hat man jetzt so immer noch, nur mit dem Unterschied, dass man eben insgesamt 5 verschiedene Waffen verwenden kann. Da muss man auch dazu sagen, im vorigen Teil gab es 4 Haltungen, die halt natürlich relativ leicht mit den frontalen Buttons sozusagen abdeckbar sind. Jetzt hat man halt noch eine fünfte. Das ist ein bisschen, da muss man ein bisschen umgreifen teilweise, damit man schnell zu dem wechseln kann. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer noch fantastisch. Es ist immer noch eines der besten Kampfsysteme, die ich in irgendwelchen, also in Open-World-Spielen im Allgemeinen, die gesehen habe.
Ja.
Trotzdem hätte es mir ehrlich gesagt besser gefallen, ja, wenn sie dieses System irgendwie als sozusagen Zusatz gegeben hätten und nicht als Ersatz. Aber es gibt, sie haben eine Mechanik dazu gebaut, die das sozusagen ein bisschen rechtfertigt. Und zwar gibt es jetzt halt die Möglichkeit, dass man sowohl andere Gegner entwaffnet, als auch selbst entwaffnet wird. Und das heißt, es fliegt einem buchstäblich die Waffe aus der Hand und man muss dann halt auf eine andere Waffe wechseln. Oder dem Gegner fällt wirklich die Waffe aus der Hand. Und das ist dann nochmal ein ganz nettes Ding, weil dann kann man diese Waffe dann wieder aufheben und als kurzes Wurfgeschoss verwenden und ihm sozusagen seine Waffe direkt zurückschießen, was dann auch entsprechend natürlich ordentlich Schaden macht. Und das ist schon befriedigend, vor allem wenn man halt so in größeren Gemetzeln ist. Das kommt auch ein bisschen öfter vor, dass man halt in so eher fast kriegartigen Situationen halt ein Teil dieses Kampfes ist und das fühlt sich wirklich unglaublich stimmig an und da geht man eben durch und schlachtet halt ab und nimmt die Waffe von dem einen und schießt in dem anderen drauf und so weiter. Das hat schon alles eine super coole Dynamik. Also ich verstehe schon, wo sie dahin wollten. Das ist einfach, es ist nicht wirklich aus meiner Perspektive eine Verbesserung. Es ist halt eine Veränderung und die ist halt wie immer Geschmackssache. Aber es ist auf jeden Fall auch cool, was man damit machen kann.
Sehr cool. Und ich habe noch was gelesen, ja, und ich habe das jetzt noch nicht erwähnt und ich habe es nicht gehört, weil meine Uhr hat mich jetzt gerade irgendwie angepinkt, dass ich 39,5 Fieber habe.
Oh wow.
Irgendwie, ja, steckt das gerade. Die Wölfin. Es gibt eine Wölfin, die ist noch cooler als eine Kette, sondern du hast eine Wölfin, die dir zur Seite gestellt wird und die nicht nur Sachen holen kann, sondern natürlich auch im Kampf dann eingesetzt werden kann.
Das stimmt.
Das ist schon cool.
Wobei man dazu sagen muss, also was ich eigentlich sogar das Ganze noch cooler gemacht finde, ist, dass diese Wölfin sich sehr frei entscheiden kann, ob sie dir hilft oder nicht. Also das ist nicht so, als ob du jetzt per se einfach sagst, los Wölfin, mach dies für mich oder mach das für dich, sondern die entscheidet
sich. Die Schule verabsäumt auf Deutsch.
Ja, genau.
Verstehe.
Die entscheidet sich hin und wieder, dir zu Hilfe zu kommen. Und hin und wieder hast du dann auch Missionen, wo du ihr zu Hilfe kommst, um zum Beispiel gefangene Artgenossen von ihr zu befreien. Und natürlich, umso öfter du das machst, umso eher ist sie vielleicht dann motiviert, aber es ist, ja, also man hat nie jetzt so eine hundertprozentige Garantie, dass diese Wölfin erscheint, aber wenn, dann kämpft sie wirklich sehr aktiv mit dir und fällt die Gegner an.
Verstehe.
Ja, und was halt das, also eigentlich der coolste Teil dieser Mechanik ist, wenn man halt all seine Lebenspunkte verloren hat und am Boden liegt, dann, wie auch im vorigen Teil, ist es ja so, dass wirklich der Gegner dann zu einem kommt und einem noch den Todesstoß versetzt, so wie man das selber auch bei anderen Gegnern eben machen kann. Und in diesem Moment hin und wieder, komplett willkürlich, springt dann der Wolf plötzlich auf den Bildschirm und reißt ihm die Waffe aus der Hand und man kann wieder aufgehen und hat noch eine letzte Chance sozusagen, irgendwie das Ruder rumzureißen und das kann schon wirklich zu sehr, sehr epischen, dynamischen Situationen kommen, weil das halt auch in Bosskämpfen vollkommen willkürlich passieren kann. Und ich habe tatsächlich einen Boss genau deswegen noch irgendwie rumgerissen und dann endlich geschafft und so weiter. Und das ist halt dann schon, also reines Kino, ja. Also das muss man wirklich sagen.
Ist schon cool, ja. Wie sieht's aus mit den ganzen Schleichen und so weiter? Das ist doch ein essentieller Punkt, ja. War im ersten Teil gut, aber halt, ja, da geht noch mehr. Vor allem Assassin's Creed hat gezeigt, da geht noch mehr. Hat man da eins drauflegen können?
Ja, leider nicht wirklich. Also es ist wirklich der Fokus volle,
okay,
also absolut auf, hier hast du diese weißen Grasbüschel, wo du die besonders gut versteckt bist. Schau, dass du dich von einem weißen Grasbüschel zum nächsten bewegst. Also
kommt
da.
Halt, aber ich sag ganz ehrlich, ja, das klingt immer so negativ, kommt halt allen Zuhörern und Lesern entgegen, die vielleicht halt Familie haben, das Spiel sich urgut erfreuen, also seit Monaten, seit Jahren, ja, Und das sind halt alles Mechaniken, die einfach sind. Eben, du hast markierte Schleichpunkte und so weiter, ja. Mhm. Das sind halt alles Dinge, die das Spiel einfacher machen. Man kann sich halt dann auf die Story konzentrieren, auf den Wolf konzentrieren und auf diverse andere Sachen. Man muss sich halt nicht auf Schleichen konzentrieren, wenn man nicht möchte. Klar, wenn jemand einem das Spiel jetzt wirklich mit einem enormen Tiefgang haben möchte, ja, und du bist ja auch ein großer Souls-like-Fan, dann ist das natürlich kein Rückschritt, aber halt etwas ein bisschen Altbackenes, ne?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, es ist, also ich fand es schon im vorigen Teil eher einen der schwächeren Teile davon,
ja.
Und es hat sich jetzt halt einfach nicht verändert. Also es erinnert halt eher an die früheren Assassin's Creed Teile ein bisschen. Es kommt zum Glück, wird es einem nicht allzu oft aufgezwungen, aber es gibt halt einen Bereich in dem Spiel, wo sehr viel tatsächliche Shinobi vorkommen. Also das ist, wenn man die Geschichte vom ersten verfolgt hat, da gab es ja noch gar keine Shinobi, weil der Hauptcharakter Jin Sakai ist im Prinzip der erste Samurai, der so seinen Code aufgibt und dann die Shinobi, den Shinobi-Weg für sich findet, so in der Richtung. Und jetzt spielt das Jahrhunderte später, da haben das natürlich andere auch aufgegriffen. Da gibt es ein paar nette Referenzen auf den ersten Teil, ohne dass ich jetzt da viel weiter spoilere.
Da wollte ich dich gerade fragen, und bitte jetzt nicht spoilen, ja, wollte ich dir gerade sagen, weil ich spiele wirklich doch deutlich nach. Also man kann jetzt nicht mit einem Cameo von einem Charakter aus dem ersten Teil rechnen, ja. Aber es gibt halt Referenzen und Dinge, die im ersten Teil passiert sind, die vielleicht irgendwo aufgegriffen werden, erzählt werden und so weiter. Solche Dinge kann man sich vorstellen.
Ja, absolut. Okay. Also es ist, genau, ja. Man kennt das aus auch dem ersten Teil schon. Ja. Es gibt halt viele der Schwerter, Rüstungen und sonstige Sachen, die man in diesen Spielen bekommt, sind halt die Geschichten legendärer Krieger.
Okay. Und das ist schön. Ja, also ja. Ich glaube, das sind ja genau die Sachen, auf die du dich gefreut hast. Sind wir ganz
absolut.
Ehrlich.
Ja. Nein, das ist
drum,
auch.
Sag ja, 8,5, ja. Also, wie gesagt, ja. Ja, wir gehen da in die Tiefe. Es ist ein Review in die Tiefe. Darum sagen wir euch auch Dinge, die vielleicht jetzt schöner hätten sein können. Ja, nicht schlecht, sondern einfach schöner hätten sein können. Aber das ist schon ein ordentliches Kaliber, was der Sony abliefert.
Ja, warum 8,5? Es ist einfach. Wenn man den ersten Teil hernimmt und sagt, ja okay, jetzt hat man da eines der besten Spiele aller Zeiten und dann macht man im Prinzip etwas sehr Ähnliches nochmal, was aber eine komplett andere Geschichte in einem anderen Gebiet erzählt, dann ist das immer noch eines der besten Spiele aller Zeiten an diesem Punkt. Ja, es ist...
Sind wir ganz ehrlich, Spider-Man 2 oder auch Spider-Man Miles Morales haben auch das Rad jetzt sich neu erfunden.
Haben sie nicht, nein. Ja. Aber um trotzdem die Erwartungen auf dem Level zu halten, ich fand, dass Spider-Man 2 ein bisschen mehr Mut zur Neuerung hatte. Aber ja, es ist, wie gesagt, es ist trotzdem
ein Sonst wäre es ja ein Neuner, ganz ehrlich.
Sonst wäre es ein Neuner. Ja. Ja, oder sogar noch mehr, weil der letzte Teil war schon ein Neuner. Wenn sie etwas da drauf hätten setzen können, dann wäre es 9,5.
Ganz ehrlich, 8,5 ist eine Traumwertung. Alle, die sich darauf freuen, werden viel Spaß damit haben. Ja.
Absolut, ja.
Aber das sind genau die Sachen, die, wo einfach auch Text und jetzt das Gespräch mit der Wertung zusammenpassen. Weil oft haben wir wirklich das Fall, es fühlt sich an wie eine Wertung, ja, man erzählt aber dann, und dann kommt beim Erzählen drauf, hey, das ist eigentlich eh ein viel geileres Spiel, als ich gewertet habe, ja. Und muss hochwerten, ja, ganz ehrlich, weil es ist ja, es geht ja nicht um irgendeine objektive, super ausgerechnete Wertung, ja. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo in Deutschland, aber manchmal auch in England, so wirklich so mathematische Formeln abgedruckt wurden in Heften. Ja, wie wird die Wertung ausgerechnet? Das ist alles Bullshit, ja. Sondern es geht halt wirklich um einen Ben, der sich gut auskennt mit dem Genre und wie er das empfindet. Und dann muss er natürlich argumentieren. Ja, und das, glaube ich, hat er sowohl jetzt hier im Podcast als auch dann im Artikel, der am 25.
Korrekt.
Um wie viel Uhr?
15 Uhr, glaube ich.
15 Uhr erscheint der Podcast, ja, wird wahrscheinlich kurz danach erscheinen oder gleichzeitig, das muss ich mir jetzt noch anschauen, wie wir das dann abfeuern, aber ja, ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Es kommt dann nächstes Jahr auch noch ein großer DLC mit Multiplayer wieder, so ähnlich wie beim ersten Teil. Der wird gratis nachgeliefert, finde ich gut.
Ja, vielleicht greift der dann ja den 1 Uhr Aufstand auf. Das wäre natürlich ein Wahnsinn. Ich glaube auch nicht. So wie sie es jetzt gemacht haben,
ja, das ist das geschichtlich dann vorbereitet.
Ihnen zu heiß, das Eisen. Ja.
Und es soll auch sein, weil, ganz ehrlich, ja, wenn du sagst, hey, das und das ist anders und das ist und so weiter, ja, und alle sind happy, ja, Und dann kommt Assassins und da regt man sich auf wegen irgendeiner Schnalle auf der Rüstung und weil der, die Musik passt nicht und das passt nicht und das ist halt schon irgendwie, du kannst das gerne jetzt ausbessern, aber für mich wirkt das wie Messen mit zweierlei Maß, ja. Also der Publisher ist halt Sony und dann schaut man nicht so eng hin, ich habe keine Ahnung, ja. Also nichts gegen das Spiel, ist fantastisch und ist wahrscheinlich sogar das Spiel, was ich eher spielen würde als Assassin's Creed, allein weil diese Mechaniken nicht so in die Tiefe gehen und ich, für mich das einfach dann zugänglicher ist, ja. Und ja, nächstes Jahr DLC und ich schätze mal, wenn Sony nicht wieder mal ihre Strategie verändern, Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres kommt dann die PC-Version.
Naja.
Schätze ich mal, das war jetzt keine Ankündigung.
Ja, ja.
Aber also die Sony ändert ja gerne die Strategie, ja, jetzt kommen ja auch sogar Spiele für die Xbox plötzlich. Also das kann jetzt schnell in die eine oder andere Richtung gehen.
Das ist echt die Frage, oder? Wann kommt das Spiel auf der Xbox? Also sie verwenden schon ganz lustige Sachen ein bisschen mit dem Touchpad und sowas, aber das lässt sich alles sicher umwandeln.
Ja, ich spiele jetzt auch gerade Mario Galaxy 1 und 2 ohne Bewegungssteuerung. Also es geht alles. Aber du kannst da alles gut anpassen, ja, aber da geht es eher um und ich spiele wirklich viel Xbox, ja. Also ich sage jetzt nichts gegen die Xbox, aber die Relevanz der Konsole sinkt halt leider. Sprich, Sony, wenn die den Aufwand machen in der Umsetzung, ja, dann muss ich das Ding auch verkaufen. Und die Frage ist, wenn wir jetzt Ende nächsten Jahres anvisieren, was wird da relevanter sein? Eine Switch 2-Version des ersten Teils oder eine Xbox-Version des ersten Teils? Ja, wird man sehen. Aber wie gesagt, ich weiß nichts, wir stehen vor der Tokyo Game Show, vielleicht gibt es da eine Ankündigung, weil es gibt diese Woche noch eine State of Play von Sony. Morgen Donnerstag, Mittwoch um 23 Uhr. Also das habt ihr, der Podcast kommt danach, also wurscht. Also gestern um 23 Uhr gab es eine State of Play mit sicher einigen coolen Sachen, weil auch die Sachen, die bestätigt sind, auf die freue ich mich schon. Ja? Also das wird cool. Und auch Microsoft wird diese Woche auch noch was zeigen. Also ja, wird eine coole Woche und das Redaktionsgewitter haben alle Shock 2 Vips ja auch schon in voller Länge zum Hören. Ja. Ben, also, vielen, vielen Dank.
Ja? Sehr gerne und abschließend für alle Vorbesteller, ich habe sicher meine 60 Stunden in dieses Spiel gesteckt und jede Sekunde davon genossen.
Das sind ja, also, ja, gute Nachrichten. Ben, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, servus.
Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.